Aus der mittleren Sammlung der Reden Buddhas. Man lass Vergangenes nicht auferstehen, auf Künftiges man nicht die Hoffnung bau. Denn das Vergangene liegt hinter uns, das Künftige ist noch nicht angelangt. Auf Künftiges man nicht die Hoffnung bau. Daraus macht eine christliche Zeitung die Schlagzeile Buddhismus, Religion ohne Hoffnung. Ist also auch Zen eine hoffnungslose Religion? Und wenn ihr jetzt daran Zweifel habt, ob Buddhismus oder Zen überhaupt eine Religion ist, dann lasst euch gesagt sein, das ist gefährlich, solche Ansichten zur Zeit, weil, dass wir überhaupt uns hier treffen können, liegt daran, dass wir eine Religion sind. Nur dadurch können wir diesen Lockdown-Light entschärfen für uns, wie es eben auch Gottesdienste gibt. Also, ist Zen also eine hoffnungslose Angelegenheit? Das würde ja im Moment zu dieser Weltlage passen, wenn man sich das genau anguckt. Die Klimakatastrophe, die Flüchtlingskatastrophen im Mittelmeer und auch anderswo, die Corona-Pandemie, diese Rechtsstaatssache da in Polen und Ungarn mit der EU und. Da kann man doch Buddhas Worten nur zustimmen. Obwohl, vielleicht ist es genau umgekehrt, angesichts dieser ganzen Katastrophen, da brauchen wir ja auch eine Hoffnung. Sonst könnten wir uns ja gleich den Strick nehmen und die ganze Sache irgendwie hinschmeißen. Also wie ist das zu verstehen, dieses auf Künftiges man nicht die Hoffnung baue? Und dazu habe ich wieder ein Originalzitat von Buddha herausgesucht. Leider wurde der Text erst 500 Jahre nach Buddhas Tod aufgeschrieben. Und zwar genau so, wie die Mönche das und die Nonnen das über 500 Jahre immer wieder runtergeleiert haben, um es nicht zu vergessen. Die haben das memoriert. Also ist der Text so ein bisschen, naja, ihr werdet es hören. Und achtet darauf, dass es sich jeweils um Verneinungen handelt. Also, Buddha sagt, auf welche Weise, ihr Mönche, baut man nicht seine Hoffnung auf Künftiges? Während man denkt, vielleicht habe ich solche Form in der Zukunft, lässt man sich davon nicht betören. Während man denkt, vielleicht habe ich solche Gefühle in der Zukunft, lässt man sich davon nicht betören. Während man denkt, vielleicht habe ich solche Wahrnehmung in der Zukunft, lässt man sich davon nicht betören. Während man denkt, vielleicht habe ich solches Bewusstsein in der Zukunft, lässt man sich davon nicht betören. Auf solche Weise baut man nicht seine Hoffnung auf Künftiges, sagte Buddha. Also erstmal wird klar, dass wir natürlich über unsere Zukunft nachdenken dürfen und müssen und können. Das stellt Buddha natürlich überhaupt nicht in Frage. Das wäre auch ziemlich gefährlich, das nicht zu tun. Aber wir sollen uns davon nicht betören lassen. Und was bedeutet das, dieses wir sollen uns davon nicht betören lassen? Nehmen wir mal unsere Zen-Meditation. Bei der Zen-Meditation üben wir, im gegenwärtigen Moment zu verweilen. Wir versuchen nur Wahrnehmung zu sein. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir das jetzt versuchen, warum kann daraus trotzdem Hoffnung oder Angst entstehen? Und das liegt daran, dass sich was dazwischen schaltet, zwischen unserer reinen Wahrnehmung, wir sitzen auf dem Kissen, und unserem Geist, der das wahrnimmt. Und was schaltet sich dazwischen? Viele können sich das schon denken, das ist natürlich unsere Ich-Vorstellung. Nur ein Ich. Ich. Nur ein Ich hat Hoffnungen. Und nur ein Ich fürchtet sich. Fürchtet sich vor etwas. Das können wir sofort bestätigen und ihr alle könnt das bestätigen, wenn wir uns an einen ichlosen Zustand erinnern. An euren letzten ichlosen Zustand. Denn sowas habt ihr natürlich. Ich nehme gern das Beispiel Bergwandern, aber ihr könnt euer eigenes Beispiel dafür nehmen. Beim Bergwandern, da ist es so, 2-3 Stunden steigen wir auf den Gipfel und dann kommen wir oben an und sind im ersten Moment einfach nur Wahrnehmung. Gucken rechts, gucken links. Boah. Aha. Und dann kommt auf einmal eine Hoffnung. Die Hoffnung, die nächste Aussicht könnte noch besser sein. Oder die Angst vor dem Abstieg oder irgendwas. Aber im ersten Moment ist keine Hoffnung da und auch keine Angst, sondern wir sind einfach nur da. Also, was sich dazwischen schaltet, ist unser Ich. Das ist der Bösewicht, der uns verblendet und uns aus dem gegenwärtigen Augenblick herausbringt. Dummerweise brauchen wir diesen Bösewicht, dieses Ich. Alleine, dass ihr euch aufrafft zu sowas Anstrengenden und vielleicht auch Kaltem wie ein Zen-Session. Allein dazu braucht ihr euer Ich, das sagt, das will ich jetzt. Ich will das. Und natürlich gibt es ganz viele Gründe, warum es unmöglich, ja sogar gefährlich ist, ständig in einem ichlosen Zustand zu verweilen. Da könnt euch selber ja genügend Beispiele einfallen, was dann passieren kann. Wir müssen uns also mit unserem Ich akzeptieren und das einfach so nehmen. Und wir müssen uns auch mit Angst und Hoffnung beschäftigen, die das Ich ja gerne und ständig produziert. Es ist sogar noch mehr. Hoffnung und Angst sind Teil unserer Buddha-Natur. Sie gehören zu uns. Sie sind Teil unserer Buddha-Natur. Und es geht darum, sie wahrzunehmen, unsere Ängste und unsere Hoffnungen und uns nicht vorzugaukeln, dass wir beides überwunden hätten. Nein, wir müssen Angst und Hoffnung anschauen. Und da wir gerade in Deutschland solche Angstprofis sind, lasst uns bei der Beschäftigung mit der Hoffnung bleiben. Allerdings ist der Begriff Hoffnung, der ist nicht sehr präzise. Hoffnung kann auch fehlgeleitet sein. Da gibt es so ein schönes Beispiel oder Parabel ist das natürlich von den drei Fröschen. Manche von euch kennen das. Drei Frösche fallen in einen Topf voller Sahne. Oh je, wir sind verloren, stöhnt der erste Frosch voller Verzweiflung. Und ertrinkt. Wenn es ein deutscher Frosch wäre, dann würden die Engländer das wahrscheinlich als German Angst bezeichnen. Aber davon abgesehen, der Frosch mit ungezügelter Hoffnung, der glaubt, keine Sorge, irgendjemand wird mich schon retten. Er wartet und wartet und ertrinkt. Der zuversichtliche Frosch, der sagt sich, da bleibt mir nur zu strampeln. Er reckt den Kopf über die Oberfläche und strampelt und strampelt und strampelt, bis aus der Sahne Butter geworden ist. Man muss da ziemlich lange strampeln, aber es geht. und er springt aus dem Topf. Oft dagegen verwenden wir Hoffnung und Zuversicht in gleicher Weise. Es ist aber ein Unterschied dazwischen. Bei Hoffnung sagen wir leicht, rutscht leicht über die Lippen, Hoffnung auf etwas oder Hoffnung auf jemanden. Bei Zuversicht geht uns das nicht so leicht vor der Hand. Bei Zuversicht betrachten wir eher das Wie und wir benutzen es als Adjektiv. Zuversicht auf passt nicht. Wir sagen lieber zuversichtlich. Wir sind zuversichtlich. Von einer zuversichtlichen Lebenshaltung lassen wir uns weniger betören als von einer Hoffnung auf. Denn die Hoffnung auf, da sieht man ja bei dem Frosch, die kann uns leicht in die Irre führen, sondern wir sind einfach zuversichtlich. Und wem das jetzt zu viele Wortspielereien sind, ich sage euch, unsere Sprache bestimmt unser Bewusstsein. Da gibt es viele Untersuchungen darüber, wie wichtig es ist, seine Sprache zu benutzen für sich selber auch als richtigen Trigger. Man kann sie auch eben falsch benutzen. Und Zuversicht ist in dem genannten Sinne sicher ein positiver Geistesfaktor. Es gibt mehrere im Buddhismus, in der buddhistischen Theorie gibt es mehrere positive Geistesfaktoren und Zuversicht gehört auf jeden Fall dazu. Der kann uns helfen bei unserer buddhistischen Praxis, die Zuversicht. Gleich zu Beginn brauchen wir Zuversicht, denn sonst würdet ihr gar nicht anfangen mit der buddhistischen, mit der Zen-Praxis. Und dann brauchen wir Zuversicht über viele, viele Jahre in der Zen-Praxis. Ich mache das jetzt 30 Jahre und ich bin immer noch zuversichtlich, dass das gut ist. Also wir brauchen auch dafür viel Zuversicht. Da ist natürlich die Frage, wie können wir diesen positiven Geistesfaktor Zuversicht, wie können wir den stärken in uns? Zum Ersten durch die Sazen-Meditation, durch die Versenkung ins reine Wahrnehmen, im Wahrnehmen dessen, was da ist, genau hier. Und in diesem Wahrnehmen, da nehmen wir uns selbst wichtig. Das ist ein sich selbst wichtig nehmen. Im Zen klingt das erstmal komisch, uns selbst wichtig zu nehmen. Aber das ist Sazen. Und zwar, wir nehmen uns selbst in einem umfassenden Sinne wichtig. Uns selbst als Summe aller Wahrnehmungen, also Atem, Geräusche, Körperschmerzen, irgendetwas, was wir wahrnehmen können. Und wir nehmen uns selbst wahr, nicht getrennt von der Welt, sondern als zu der Welt gehörend. Das ist so eine Art Selbstgewissheit in der Welt. Hier sind wir, atmend, betrachtend oder jetzt gerade zuhörend. Es ist einfach so im Moment, wie es ist. Wir müssen gerade mal nichts ändern an der Situation. Wir sitzen. Und es ist gut so. Und dieses in uns und in der Welt Ruhen, das stärkt unsere zuversichtliche Haltung. Und das gelingt uns noch leichter in Gesellschaft, so wie wir hier zu zehnt sitzen. Weil wir dann Resonanz erleben können. Da sind ganz viele andere hier in dem Raum, die genau das Gleiche versuchen wie ich. Und diese Resonanz, die gerade bei so einem Session auftreten kann, bei unseren Meditationszeiten in Stille, diese Resonanz bewirkt unweigerlich eine zuversichtliche Stimmung. Wenigstens ist es bei mir so. Und achtet mal, heute Nachmittag, da haben wir eine relativ lange Sitzperiode, wie sich diese Resonanz, wie ihr die wahrnehmen könnt, aus der dann eine zuversichtliche Haltung entsteht. Und diese Resonanz, das ist das Interessante, die entsteht dadurch, weil wir nicht miteinander reden. Genau dadurch entsteht sie, weil wir nicht miteinander reden. Nicht, dass miteinander reden jetzt falsch wäre. Aber wenn wir nicht reden, wenn wir in der Stille bleiben, dann fällt auch viel von unserem Gehabe ab. So dieses, dass wir uns auch ein bisschen zur Schau stellen und dass wir ein bisschen, wie sagte das meine Tochter nochmal? Oh, das ist, die war damals irgendwie 19. Da sagte sie, ach, ist das schön auf so einem Session. Da musste ich gar nicht schön sein. Wir brauchen das nicht. Braucht ihr keine Schau. Wir sind einfach hier. Wir sind einfach da und brauchen auch nicht diese Resonanz, die wir durch Gespräche haben, wo immer wieder ein falscher Ton reinkommen kann. Diese Resonanz zum Beispiel, ja, der sagt genau das, was ich auch denke. Nein, wir sind einfach hier in Stille und erleben, sie machen irgendwie das Gleiche wie ich. Wahrscheinlich passiert in deinem Geist auch das Gleiche wie bei mir. Nun ist Zazen natürlich nicht der einzige Sinn im Leben. Und Sinn ist wichtig für uns und gerade auch für die Zuversicht. Die Sinngebung ist ein wichtiger Faktor, um unsere Zuversicht zu stärken. Allen schlimmen Prognosen, und da gibt es ja nun genügend, allen schlimmen Prognosen zum Trotz. Viktor Frankl, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ein Psychiater, der wie 2004 oder so gestorben ist. Der sagt, wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Und Frankl, der muss es wissen. Er überlebte als einziger seiner größeren Familie den Holocaust. Er war in Auschwitz und in Dachau. Aber diese Sinnsuche im Leben, die sollten wir auch nicht überhöhen. Auch Frankl tut das nicht. Wenn ich so Körper, Geist und Seele oder solche, weiß ich, ob ihr solche Zeitschriften kennt, es gibt da genügend esoterische Zeitschriften, liest oder Bücher, dann wird dann da viel erzählt, dass man seine wahre Berufung finden muss. Und wenn man dann jahrelang sich auf die Suche nach dem Sinn im Leben begibt, dann kann es leicht passieren, dass wir die vielen kleinen Sinnmöglichkeiten, die sich uns bieten, dass wir die übersehen. Zum Beispiel das nette Gespräch mit der Nachbarin oder der Smalltalk in der Bäckerei oder der Geschmack von frisch zubereitetem Kaffee oder Tee. Und gerade diese vielen kleinen Dinge im Alltag, die sind entscheidend für unseren Sinn im Leben. Ihr müsst euch das so vorstellen. Jeder jetzige Augenblick ist in sich vollkommen. Da müssen wir nichts zutun. Thich Nhat Hanh formuliert das so: Im Bewusstsein, dass ich genügend Dinge habe im Moment, um glücklich zu sein, bin ich einfach glücklich. Und wenn ihr euch genau in euch reinschaut, wir haben hier in Deutschland im Allgemeinen genügend Bedingungen, um zufrieden zu sein und zuversichtlich zu sein, trotz aller Dinge. Jeder Augenblick in sich ist vollkommen. Und wenn wir wegen eines fernen Lebensziels diese Augenblicke vernachlässigen, dann verfehlen wir auch das ferne Ziel und verlieren im Laufe der Zeit unsere zuversichtliche Lebenshaltung. Ich weiß nicht, wer von euch Peter Ustinov kennt. Die Jüngeren vielleicht nicht mehr so, Schauspieler, aber man kann auch sagen Multitalent, UNICEF-Botschafter und was nicht alles. Ein toller Typ, wenn man sich mal mit dem mal beschäftigt. Ich weiß nicht, ob der Buddha oder Buddhismus kannte, aber er hat was Wunderbares geschrieben. Er hat praktisch eine Übersetzung gemacht, finde ich, von Buddhas Spruch: Man lass Vergangenes nicht auferstehen, auf Künftiges man nicht die Hoffnung bau. Und die, ich sage jetzt mal, Übersetzung von Peter Ustinov, die lautet: Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen sie sich in 10 Jahren zurücksehen werden. Da haben wir also die Hoffnung und das Vergangene alles drin. Jetzt sind die guten Zeiten, in denen sie sich in 10 Jahren zurücksehnen werden. Genau jetzt werden wir unsere Hoffnungen wahrnehmen und uns nicht von ihnen betören lassen. Genau jetzt offenbart sich der Sinn unseres Lebens. In dem, was wir jetzt wahrnehmen, und das wissen nicht nur die Menschen, sondern offensichtlich auch Hunde, wenigstens bei den Peanuts. Und da habe ich Folgendes gefunden, folgendes Cartoon. Charlie Brown und sein Hund Snoopy, die sitzen an einem Bootssteg und schauen auf einen malerisch gelegenen See. Könnt ihr euch das Bild vorstellen? Denkt mal selber, wie ihr euch dann verhaltet, wenn ihr so ganz ruhiger See ist, es abends, ihr schaut auf den See und der eh schon etwas melancholisch veranlachte Charlie Brown, der sagt dann: Eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy. Der Hund antwortet: Ja, aber an allen anderen Tagen, da leben wir. Aber auch, wenn wir den Tod direkt vor Augen haben können, also nicht wie Snoopy, dann können wir uns noch an den letzten Augenblicken erfreuen. Zum Beispiel hatte ich eine 70-jährige Patientin auf meiner Station. Mit 70 Jahren war sie gar nicht so alt, aber sie litt an einer schweren Herzerkrankung. Ihr Herz war völlig ausgeleiert. Sie konnte das Bett nicht mehr verlassen. Alleine das Essen strengte sie so an, dass sie dafür 1 Stunde brauchte. Und ich sage euch, sie hat kaum etwas gegessen in dieser Stunde. Was ich jetzt schildere, ist mir ein bisschen peinlich, weil es so nach Selbstüberhöhung meiner eigenen Person klingt. Und dennoch, ich muss es schildern, weil es so ganz wunderbar die verschiedenen Facetten der Sinngebung in unserem Leben, weil es die gut beleuchtet. Ich konnte der alten Frau nicht mehr helfen. Alles war ausgereizt. Im Grunde lag sie nur noch da, um zu sterben. Heutzutage wäre sie auf eine Palliativstation verlegt worden. Damals blieb sie auf der Normalstation. Da ich nichts mehr machen konnte, ging ich jeden Tag zu ihr nach der Visite und habe ihr einfach die Hand gehalten. Wir sprachen dabei wenig. Ich hatte sie auch vollständig über ihre Prognose aufgeklärt, sie wusste Bescheid. Wir haben uns einfach die Hand gehalten. Und jeden zweiten Tag, das war damals so, ich glaube, heute ist es immer noch so im Krankenhaus, man kommt mit der Arbeit nicht zurande, jeden zweiten Tag bin ich länger geblieben, um meine Arztbriefe zu schreiben. Und so nach 18 Uhr, damals gab es noch festgelegte Besuchszeiten, nach 18 Uhr bin ich nochmal zu ihr und habe mit ihr zusammen geschwiegen und ihr die Hand gehalten. Das war gar nicht lang, vielleicht so höchstens mal 15 Minuten, eher 10 Minuten. Und als es dann zum Sterben kam, war ich glücklicherweise auf Station und bin zu ihr hin und da sprach sie ein letztes Mal zu mir und sagte, dass ich sie in meinen letzten Tagen noch kennengelernt habe, hat mir so viel Kraft und Lebensfreude gegeben. Das war das größte Geschenk meines Lebens. Wahrscheinlich war das nicht das größte Geschenk ihres ganzen Lebens. Aber es war das größte Geschenk ihrer letzten Tage, ihrer letzten Lebenstage. Sie blieb zuversichtlich, nicht hinsichtlich ihres Überlebens, sondern sie freute sich täglich über Geschenke, die sie bekam. Und ihr könnt euch denken, wer da mindestens genauso beschenkt wurde. Ich natürlich. Und zwar jeden Tag. Jeden Tag beim Händehalten. Denn was sie im Sterben sagte, das habe ich natürlich vorher schon gespürt. Das war zu spüren, ohne Worte. Wir waren in Resonanz. Und ich erlebte jeden Tag unmittelbar den Sinn des Lebens. Nämlich den Sinn, dieser Frau die Hand zu halten. Das war der Sinn des Lebens. Im Tun für andere, im Tun für etwas außerhalb von mir, im Tun über die Ich-Vorstellung hinaus. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Sterbebegleitung macht. Wer das macht, der weiß, dass dies, was ich jetzt schildere, nahezu ein Idealfall war. Für diese Patientin war in ihren letzten Lebenstagen war jeder Tag vermutlich ein guter Tag. Jeder Tag, den sie hatte, war noch ein guter Tag. Für sie galt das Gleiche wie für Ummern in seinem berühmten Koan-Fall 6 aus der Hikikan Rokko-Sammlung. Dort heißt es, Ummern begrüßte die Versammlung und sagte, ich frage euch nicht nach den Tagen vor dem 15. des Monats, aber was ist mit denen nach dem 15.? Kommt und sagt mir etwas dazu. Typisch für Ummern antwortet er dann selber, jeder Tag ist ein guter Tag. Nun ist es schwierig, das auch wirklich immer so zu empfinden. Jeder Tag ist ein guter Tag. Das ist ja Zuversicht pur. Die Rockband Kit Kophausen, vielleicht kennt ihr die nicht, gibt es auch nicht mehr, weil der eine gestorben ist. Also die haben das Problem so formuliert, als wenn sie dieses Koan kennen würden. Sie singen, denn jeder Tag ist ein Geschenk. Es ist nur scheiße verpackt. Und man fummelt am Geschenkpapier herum und kriegt es nur mühsam ab. Doch ja, ich weiß jetzt, es gibt Menschen, die diese Welt durchaus rechtfertigen, die durch ihr bloßes Dasein anderen Menschen Leben helfen, die lieben und lieben und lieben und lieben und lieben und lieben, als wäre es das Leichteste auf der Welt. Ich will einer von ihnen sein. Oh ja, ich will. Das ist das buddhistische Bodhisattva-Gelübde. Der Wesen sind unendlich viele, wir geloben sie alle zu retten. Ich will einer von ihnen sein, die lieben, als wäre es das Leichteste auf der Welt. Das sind hohe Ansprüche. Und die können uns von den kleinen Dingen des Alltags abbringen. Sie sind wichtig, aber wir müssen auch das andere sehen. Und der vietnamesische Zen-Meister Thich Nhat Hanh, der hat da Ideen, die sich erstmal leichter umsetzen lassen. Denn jeder Bodhisattva, oh ja, ich will einer von ihnen sein, die lieben, als wäre es das Leichteste auf der Welt. Jeder Bodhisattva muss klein anfangen. Also fangt einfach damit an, dass ihr euch jeden Morgen auf der Bettkante folgenden Spruch aufsagt. Ich wache auf und lächle. 24 funkelnagelneue Stunden liegen vor mir. Und damit es nicht zu sehr ins positive Denken abgleitet, denn ich bin überhaupt kein Freund vom positiven Denken, das ist nämlich nicht nachhaltig, das hält nicht an. Also, damit es da nicht stehen bleibt, fügt Thich Nhat Hanh noch hinzu, ich gelobe, jeden Moment voll und ganz zu leben. Also wie Snoopy. Und alles sein mit den Augen des Mitgefühls zu betrachten. Damit sind wir wieder genau bei dem, was unsere Zuversicht stärkt. Mitgefühl. Mitgefühl für alles in uns und außerhalb von uns. Und jeden Moment voll und ganz leben. Aber nochmal zurück zu meinem Erlebnis mit meiner Patientin. Meine seelsorgerischen Fähigkeiten spielten dabei überhaupt keine Rolle. Entscheidend war, dass diese 70-jährige Patientin gerade in ihren letzten Lebenstagen selbst offen war für das, was da war. Und sie war bereit, Liebe zu nehmen, auch nicht einfach, und Liebe zu geben. Obwohl sie für die Gesellschaft völlig nutzlos war und hilflos in ihrem Bett lag, galt für sie, es gibt Menschen, die diese Welt durchaus rechtfertigen, die durch ihr bloßes Dasein anderen Menschen Leben helfen. So nutzlos wie sie war, hat sie nicht nur mir, sondern auch den Krankenschwestern und Krankenpflegern, heute heißt das ja Gesundheits- und Krankenpflegern, hat sie durch ihr bloßes Dasein geholfen zu leben. Aber das war die Patientin. Nun gehen wir mal wieder zurück zu uns, zu euch. Ihr steht natürlich darüber, ihr verliert wahrscheinlich nie eure Zuversicht, sage ich jetzt mal so, dass jeder Tag ein guter Tag ist. Aber falls das doch mal ausnahmsweise bei euch passieren sollte, biete ich euch ein kleines Trainingsprogramm an. Und dieses Trainingsprogramm, das habe ich einem Buch entnommen, wie vieles andere aus diesem Vortrag. Und zwar, das Buch heißt Zuversicht von Ulrich Schnabel. Also, ich erzähle dazu eine kleine Geschichte, dann wird das deutlicher, dieses Trainingsprogramm. Stellt euch vor, ihr seid Assistenzarzt. Es ist 7 Uhr morgens und ihr fahrt zu eurem ersten Nachtdienst. Nachtdienst ging damals von 7.30 Uhr bis 11 Uhr oder noch länger am nächsten Tag. Also ihr seid aufgeregt, chirurgischer Nachtdienst und dann noch zuständig für die gynäkologischen Zwischenfälle und ihr habt keine Ahnung von Gynäkologie. Weil das machen ja die Hebammen und die Chirurgen werden umgerufen, wenn es scheiße läuft. Also, keine Ahnung. Und jetzt das auch noch. Da leuchtet am Armaturenbrett irgend so ein rotes Lämpchen auf. Naja, keine Zeit für sowas. Mal gucken, Öltemperatur zu hoch. Scheiße. Naja, 12 Kilometer noch, das geht. 8 Kilometer noch, das kriege ich noch hin. 5 Kilometer noch, da hupt es hinter mir. Ich drehe mich um. Schwarze Rauchwolken. Ich gucke nach vorne, schwarze Rauchwolken aus der Kühlerhaube und so. Der Motor röchelt. Ihr merkt schon, das ist meine Geschichte. Der Motor röchelt. Ich rolle aus zur Standspur, steige aus, Warndreieck, 50 Meter oder wie war das nochmal? Es fing an zu regnen, 250 Meter auf Autobahn. Also. Und dann komme ich wieder zurück, setze mich in den Wagen. Was nun? Warum muss immer mir das passieren? Und natürlich beim ersten Nachtdienst. Oder warum hast du Arsch nicht gleich angehalten? Das weiß doch jeder Idiot, dass die Öltemperatur, dass der Motor dann kaputt geht. Naja, ich weiß nicht mehr, was ich damals wirklich gedacht habe. Das ist schon 30 Jahre her. Die beste Lösung wäre gewesen, dreimal tief ein- und auszuatmen. Und dann bewusst wahrzunehmen, ich bin wütend. Warum auch nicht? Man darf mal wütend sein. Und dann wieder dreimal tief ein- und ausatmen. Und wenn das immer noch nicht hilft, dann darf man die Wut auch rauslassen. Aber nicht, das ist wichtig, nicht gezielt gegen irgendjemanden. Also nicht gegen einen selber, wenn man zu blöd war, oder gegen den Gebrauchtwagenhändler, der einen diese Scheiß verkauft hat. Nein, einfach Wut sein. Das ist klassische Zen-Praxis. Ich bin wütend. So ein Scheiß, das stinkt mir. Und man darf, auch wenn das weiter nicht hilft, darf man auch körperlich aktiv werden. Also, das weiß ich noch. Ich habe damals gegen den Wagenreifen getreten. Aber Vorsicht, also ich sag's euch, ganz bewusst Wut ausleben, weil ich habe mir damals fast den Vorfuß gebrochen, so wütend war ich. Also man darf auch ausagieren, wichtig ist Wut sein, unspezifisch. Ich bin wütend. Und das Schöne ist, das wisst ihr alle, wenn ihr euch zurückerinnert an solche Situationen, die Wut wird abnehmen. Das haben Emotionen so an sich. Die haben kein langes Leben. Und wenn wir die Wut dann, wenn die verraucht ist, dann können wir übergehen zum Schritt 2. Das gehört zum Leben. Ihr könnt das auch ruhig laut sagen. Das gehört zum Leben. Das gehört dazu. So etwas passiert. Einfach akzeptieren. Das ist Scheiße und Scheiße passiert nun mal. Man sagt auch Shit happens im Zen. Das ist nun mal so. Und das passiert nicht nur mir. Allen möglichen Leuten passiert sowas. Und wenn ihr das euch wirklich mal so kurz klar macht, dann kommt ihr auch heraus aus dieser Opferrolle. Und wenn ihr nicht mehr in der Opferrolle seid, warum kann nur mir das passieren, sondern einfach sagen, das passiert. Scheiße passiert. Dann könnt ihr den dritten Schritt gehen. Und der ist wichtig für die Zuversicht auch. Ihr könnt sagen, ja und danke zu der Situation. Ja zum Leben sagen. Ja, das Leben ist meine Partnerin und nicht mein Gegner. Wie oft gehen wir mit der Welt so um, als wenn das Leben unser Gegner wäre. Unser Leben ist unser Partner. Dieser Partner hat manchmal Trainingsstunden vorgesehen, die wir nicht so auf unserem Plan hatten. Sie sind zwar kostenlos, diese Trainingsstunden, aber sie sind nicht gewünscht. Aber ich sage euch, sie trainieren. Und genau hier ist es auch. Ja, danke für diese Trainingsstunde, Leben, die du mir gerade gibst. Und wenn ihr das euch innerlich klar macht, dann seid ihr auch drin in der Situation und trennt euch nicht mehr davon. Ja, danke heißt, ich bin vollkommen präsent hier. Ich bin nicht bei diesem Gegner oder irgendwas, sondern ich bin hier. Shit happens. Ja, danke. Ich akzeptiere, dass es jetzt gerade so ist. Ja, es ist so. Danke. Und wenn das da ist, ist Zuversicht da. Und keine Ängste mehr. Was wird der Oberarzt wohl sagen, wenn ich gleich beim ersten Nachtdienst zu spät komme? Nö, das ist da nicht, sondern ihr seid hier. Ja, danke für diese Übungseinheit. Keine Opferrolle mehr. Ihr seid nicht mehr ohnmächtig, sondern ihr könnt zum vierten Schritt gehen. Und der lautet Lösungen suchen. Und wieder typische Zen-Praxis, nicht gleich die erste Lösung als die einzig gültige ansehen, sondern das ist wieder an Vorstellungen hängen. Wir bleiben nicht an Vorstellungen hängen, sondern wir lassen viele Lösungen zu. Die Vorstellung loslassen. Mehrere Lösungen sind möglich. Und dann könnt ihr zu dem fünften Schritt gehen, nämlich in Aktion treten. Eine Lösungsidee auswählen und in Aktion treten. Und ihr handelt und wirkt damit selbst an, ihr wirkt selbst an eurem Schicksal und seid selbstwirksam. Selbstwirksamkeit ist ein wichtiger Faktor für Zuversicht. Dass wir merken, ich kann was ändern an der Situation. Und wenn es alleine da das sein ist, dass man sich das etwas schmackhafter macht. Dass man das ein bisschen sagt, ich kann das Große nicht ändern, aber hier kann ich ein ganz kleines Stückchen ändern. Und das ändere ich. Dadurch ist es nicht mehr ganz so schlimm. Aber wie ging das jetzt bei mir weiter? Abgesehen davon, dass ich zur Notrufsäule laufen musste, damals gab es noch keine Handys, war ich den ganzen folgenden Dienst über locker und gelöst. Erster Nachtdienst, scheißegal, schlimmer kann es gar nicht mehr werden. Es war so eine ganz lockere, gelöste Stimmung, ging also alles gut. Das passt jetzt vielleicht nicht ganz zu diesem Fünf-Schritte-Programm, aber es war so. Dieses Fünf-Schritte-Programm, das sind ja so praktisch so Kraftriegel oder Powerbars, die wir dann ziehen oder essen, wenn wir in so eine Situation reinkommen. Und die will ich nochmal so kurz zusammenfassen. Das erste ist, sich selbst wahrnehmen und zu seinen Gefühlen stehen. Nicht, Buddhisten haben Ärger sich nicht. Wenn Scheiß passiert, warum nicht? Ich bin wütend. Zu den Gefühlen stehen. Und akzeptieren, Schritt 2, dass Shit happens. Und dann drittens, raus aus der Opferrolle. Die Scheißsituation ist ein Trainingsaufgabe, ein kostenloser Training für uns, vom Leben. Viertens, Lösungen suchen, viele zulassen. Und fünftens, handeln. Und wenn es dabei ist, die Scheiße schmackhafter zu machen, handeln. Irgendetwas tun, was ihr als beste Lösung herausgefunden habt. Das sind noch nicht alle Möglichkeiten, um seine Zuversicht zu stärken. Es gibt mehrere, vielleicht noch mehr, aber eine wichtige ist noch unser Humor, dass wir dem Leben mit Humor gegenüberstehen. George W. Bush, Barack Obama und Donald Trump sind gestorben und stehen vor Gott. Gott fragt Bush, woran glaubst du? Bush antwortet, ganz typisch, ich glaube an den freien Handel, an ein starkes Amerika und an die Nation. Gott sagt, schön, komm, setz dich zu meiner Rechten. Fragt Obama, was glaubst du? Obama antwortet, ich glaube an die Demokratie, an die Hilfe für die Armen und an den Weltfrieden. Gott sagt, wunderbar, du sitzt zu meiner Linken. Dann fragt er Trump, was glaubst du? Trump antwortet, ich glaube, du sitzt da auf meinem Stuhl. Vielen Dank. Hi.